Hallo, ich soll mit dir über das Lernen sprechen.
Ah, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet.
Der große Adventskalender-Podcast.
Jetzt sprechen wir wieder über was.
Ich finde das auch ein bisschen, ich bin auch ein bisschen unvorbereitet, weil ich eigentlich finde, also ich bin ja durchaus ist mir klar, dass man sein Leben lang lernen muss, aber ich dachte, mit 45 ist es jetzt nicht mehr etwas, was man aktiv macht, sondern was jeden Tag passiert. Ich habe die Fragen auch nicht gelesen. Da haben wir ja ein weites Feld zu bestellen heute.
Ja, ich weiß auch, wenn wir sind in meinem Moment.
Das ist super, weil offensichtlich haben wir zu dem Thema, von dem ich finde, dass es uns gar nicht so betrifft, so viel zu sagen, dass es überhaupt nicht losgehen kann. Das ist sehr gut.
Ich würde sagen, dass wir dieses Jahr viel öfter als letztes Jahr einfach unterschiedlicher Ansicht sind.
Das ist richtig.
Ja, also gut.
Das Piepen im Hintergrund ist meine Spülmaschine, die mich daran erinnert, dass sie, aber gut.
Das Brummen im Hintergrund hier ist meine Spülmaschine, die noch läuft.
Da siehst du. Naja, man muss es ja auch irgendwie alles reinschieben.
Ja, auch die Care-Arbeit erledigt werden.
Genau. Ich fange einfach an, wobei ich die gar nicht angemacht habe, die Spülmaschine. So eine bin ich. Wie arbeitet ihr euch in neue Themen ein? Gibt es dabei einen Unterschied zwischen gewollt und gemusst? Bitte mit Beispielen, falls möglich. Naja, dann leg mal los.
Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwie nach meiner Schulstudienzeit mich hätte in neue Themen einarbeiten müssen, ohne dass ich das gleichzeitig gewollt hätte. Also diesen Fall kann ich jetzt für mich nicht so richtig beantworten. Aber wie arbeite ich mich in neue Themen ein? Das ist eigentlich immer gleich. Erst stelle ich das Thema fest. Das Thema ist zum Beispiel Lakritz. Nee. Mir fällt jetzt kein Thema ein. Kann mir jetzt nicht ein Thema ausdenken, wo hier Themen vorgegeben werden sollten.
Infektionsschutz.
Also, das wird inkonsistent.
Irgendwas, was du Infektionsschutz.
Pandemie Thema, zum Beispiel.
Ja,
Pandemie.
Genau. Irgendein Thema,
das ganz tolles neues Thema. Okay, schon ist alles, was ich bisher gesagt habe, widerlegt. Ich wollte mich nie in die Thematik Pandemie einarbeiten. Musste genau. Ich aber. Egal, die Vorgehensweise ist immer gleich. Ich stelle das Thema fest, Pandemie. Dann überlege ich mir, was sind da die großen Bereiche, die es zum Überblicken gibt und schaue mir diese Bereiche an, komme dann natürlich auf kleine Bereiche. Also es ist so ein bisschen wie man baut sich so ein Skelett und dann füttert man das mit Fleisch auf, bis das eine runde, dicke Sache wird. Jetzt guckst du das.
Red weiter, mal gucken, wo es sich hinträgt.
Also ich lerne nichts linear. Ich lerne immer als Feld. Also ich sehe verschiedene Bereiche, die schaue ich mir an. Das bildet dann so Blasen, dann bilden sich kleine Bläschen. Manchmal gehe ich denen erstmal nicht nach, weil ich erst das Grobe mir anschauen möchte. Wenn ich dann etwas weiter bin, komme ich dahin nochmal zurück. Weil wenn es jetzt zum Beispiel um eine Prüfungssituation geht oder um eine Verhandlungssituation, ist es ja auch ganz oft möglich, dass man die Möglichkeit hat, das Gespräch in eine gewisse Richtung zu lenken. Und wenn man dann Randbereiche sich angeschaut hat, die einen besonders interessieren, ist es natürlich ein ideales Gesprächsfeld. Dann wird es ja auch noch interessant. Also ist es für mich ein Spielplan, auf
wie
dem
immer.
Ich wie immer, genau,
wie alles
verschiedene Felder, verschiedene Ebenen anschaue, möglichst viele Wege kenne, möglichst viele Gebiete kenne. Aber
Menschen sind Püppchen für dich.
Mach mal so weit jetzt.
Ich weiß gar nicht so richtig, was ich da sagen wollen würde, weil tatsächlich es auch bei mir so ist, dass es sich eigentlich nicht so anfühlt, als würde ich mich hier regelmäßig in neue Themen einarbeiten. Ein Unterschied zwischen gewollt und gemusst gibt es. Hin und wieder stolpere ich privat über irgendwelche Sachen, die mich total interessieren. Also so richtig. Und das hatten wir ja letztes Jahr bereits etabliert. Also in der Sekunde, wo irgendwas mein Interesse weckt und über eine gewisse Schwelle geht, brenne ich wie Feuer und muss dann alles wissen und lese dann einfach zwanghaft alles zu dem Thema, was ich finden kann und gucke YouTube-Videos und so und informiere mich dann vollumfänglich Und irgendwann kommt sehr häufig dann der Punkt, an dem ich mir denke, na, eigentlich ist es ein bisschen langweilig. Und dann fällt mir ein, dass ich das ja einfach nur aus privatem Interesse jetzt 3 Tage lang mich da so mit beschäftigt habe. Dann bin ich total beruhigt und höre dann wieder auf. So.
Ja. Also vielleicht als Beispiel, wir haben ja neulich beide gleichzeitig uns das Thema Afghanistan ein bisschen
angeschaut. Ja, da kommen wir gleich hin, weil du hast ja schon sehr viel gesprochen.
Ja, so viel jetzt auch nicht.
Naja, aber es kann ja noch kommen. Die zweite Variante ist das Gemusst. Also hin und wieder muss man sich natürlich beruflich in Dinge einarbeiten, die man wissen bzw. eher die man verstehen muss, also wo man Zusammenhänge verstehen muss. Und da ist es, glaube ich, eher so, dass erstens das Ganze dann stattfindet auf einem bereits in Teilen bestellten Feld. Also ich muss nie oder so gut wie nie mit irgendwas komplett bei Null anfangen. Also üblicherweise ist es dann eine Variante eines zu lösenden Problems. Und dann muss ich mir fehlende Teile für diese Variante aneignen und recherchiere die dann, um das Puzzle dann komplett zu kriegen und dann das Ganze zu verstehen oder gelernt zu haben. Und wichtig ist in dem Fall, und das ist der Unterschied zu dem gewollten Fall, wichtig ist in dem Fall, dass ich immer vom Ziel her denke. Also, dass ich immer vor Augen habe, während der Recherche, was ist eigentlich das, was ich am Ende haben möchte als Ergebnis und welche Teile brauche ich jetzt in welcher Reihenfolge? Und genau, jetzt klaue ich dir einfach das schöne Beispiel, das du eben hattest, weil neulich war ich irgendwann mal übers Wochenende bei dir und da hast du dann sonntags morgens im Sessel gesessen und hast gesagt, es war irgendwie Anfang August oder so, kurz vor dem Abzug der amerikanischen oder der NATO-Truppen aus Afghanistan. Und da hast du morgens im Sessel gesessen und hast gesagt, hast du verstanden, was da in Afghanistan los ist? Und ich habe gesagt, nein. Und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir jetzt einfach dann jetzt alles machen müssen, um das in den nächsten Stunden zumindest in groben Zügen zu verstehen. Und dann haben wir uns ja dem Themenfeld genähert von über das, ich sag mal, Kleinhacken verschiedener oder des ganzen Gebietes in verschiedene einzelne Teile. Was weiß ich, also man muss dann ja verstehen, wie genau jetzt die Entscheidungsgewalt in der NATO ist. Ne? Oder, ja,
also am Anfang damit, dass wir ein YouTube-Video geguckt haben.
Stimmt, wir haben erst
über ein YouTube-Video geguckt. Geschichte Afghanistans oder so. Von einem Lehrer so und so, weiß ich nicht. Das war sehr niedrigschwellig, weil wir aber vorher ja auch überhaupt gar nicht wussten, wer die Akteure so richtig sind.
Und genau.
Daraus haben wir uns dann weiter gegoogelt auf NATO-Seiten, auf Regierungserklärungsseiten, genau. Habe Protokolle von Sitzungen auch wieder gelesen. Also es wird dann halt immer kleinteiliger, je nachdem, welcher Bereich jetzt auch besonders interessant gerade ist.
Genau, ja. So ist das. Genau. Zweite Frage. Was geht schneller, lesen oder von Personen erklären lassen, Alternativ-Erklärvideos? Da kann ich, auch wenn ich die Frage gestellt habe, eben ganz kurz zu sagen, die erste Dichotomie, lesen oder von Personen erklären lassen. Also ich glaube, es gibt 1 bis 2 Personen auf der Welt, die die Geduld haben oder wo, ich sag mal, die Gesamtsituation, die Geduld hergibt, dass ich mir was erklären lassen kann, ich lese selbst. Also wenn ich es wirklich wissen muss, dann lese ich es selbst. Ich weiß aber, dass du zum Beispiel mir sehr gut Dinge erklären kannst. Aber das ist, weil wir sehr ähnlich denken oder sehr ähnlich strukturiert sind. Also du machst es dann in der richtigen Reihenfolge. Es gibt andere Leute, die haben, also da bin ich nach dem ersten Satz schon so aggressiv.
Ich kann auch, finde ich, hervorragend erklären. Ja, ich selbst, bei mir ist das unterschiedlich. Ich arbeite mich oft in Bereiche ein, von denen ich wirklich nichts weiß. Mhm. Gar nichts. Und oft ist mir auch nicht die Terminologie vertraut. Das ist beruflich manchmal der Fall, dass ich halt einfach von meinem Chef gesagt kriege, hier so und so, wissen Sie da was drüber? Und dann sage ich, nee. Dann sagt er, ja, ich auch nicht, müssen wir aber wissen. Können Sie mal sich damit befassen? Und dann mache ich das und frage ihn dann immer als erstes, gibt es da irgendwen, den Sie kennen, der da irgendwas drüber weiß? Und wenn es so eine Person gibt oder wenn ich eine Person habe, die da irgendwas drüber weiß, also zum Beispiel, wenn es jetzt steuerliche Sozialversicherungsthemen sind, da weiß man ja ganz grob, da ruft man vielleicht mal bei der Krankenkasse als erstes an oder im Steuer, beim Steuerberater oder so. Es sind aber Themen, die nicht für uns ausarbeiten würden oder sollten. Aber dennoch spreche ich dir als erstes an und sage hier Thema so und so, was sind denn da die Punkte und wie heißt das eigentlich richtig? Mhm, und wenn ich das jetzt googeln möchte, wonach muss ich denn überhaupt gucken?
Ja, das macht
total Sinn. Denn wenn man das Fachvokabular nicht kennt, ist es sonst schwierig mit der Recherche.
Ja.
Das ist mir aufgefallen.
Zum Thema Erklärvideos habe ich auch noch ein Beispiel, weil ich tatsächlich merke, dass mit den Jahren ich mich immer mehr daran gewöhne, Sachen, die ich nicht verstanden habe oder die ich nicht weiß, mir per YouTube zu erklären zu lassen. Und ich hatte aber auch tatsächlich mal einen sehr wenig niederschwelligen Moment. Und zwar war das, ich muss kurz überlegen, ich glaube 2014, da musste ich für eine Stelle damals, also die erste nachwissenschaftliche Stelle, die ich angetreten bin, musste für diese Stelle im Rahmen des, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Schnuppertag oder so, also 8 Stunden im Büro, irgendwie das Team kennenlernen und solche Sachen. Und im Rahmen dessen sollte ich eine Vorlesung halten. Eine, weiß ich nicht, ich glaube, es war sogar irgendwie 90 Minuten. Und das Thema ist mir vorgegeben worden. Und ich sage es mal so, das war relativ weit entfernt von meiner Praxiserfahrung bis dahin oder von meiner wissenschaftlichen Anwendungserfahrung bis dahin. Und vor allem war das, also es war, glaube ich, ein 30-seitiges Paper von einem Professor in Stanford, aber ganz anderes Fachgebiet als meins. Der war Mathematiker nämlich. Genau, er hatte eine Art gefunden oder einen Lösungsweg gefunden für die Frage von Dokumentklassifikation. Da konnte ich mir viel drunter vorstellen. Also das kannte ich verschiedene Ansätze. Und er hatte einen neuen mathematischen Weg sich überlegt oder beziehungsweise hat ihn quasi ausprobiert, hat gesehen, dass das gut funktioniert und hat ein 30-seitiges Paper drüber geschrieben mit allerdings die ganze Zeit dem Tenor, dass es zwar funktioniert, aber dass er nicht gut versteht, warum es funktioniert. Und das war sehr lustig. Das Ganze hieß, also das Verfahren ist, weiß gar nicht, ob man das auf Deutsch so sagt, latente Dirichlet-Allokation, also ein sehr komplexes mathematisches Gebilde, das am Ende halt dazu führt, dass man verschiedene Textsorten kategorisieren kann, automatisiert. Und das war sehr lustig, weil ich habe das Paper gelesen und habe, glaube ich, in der ersten Runde beim ersten Lesen vielleicht 10% verstanden davon, also wenn es hochkommt. Habe aber geahnt, dass eventuell, weil er nämlich ja Mathematiker war und ich ja Computerlinguistin und deshalb ich ja viel mehr wusste über Texte als er, er natürlich viel mehr über Mathematik als ich, aber ich hatte irgendwie trotz der 10%, die ich nur verstanden hatte, das Gefühl, es könnte sein, dass wenn ich irgendwie mehr von diesem Text verstehe, dass ich dann sogar auch weiß, warum das funktioniert. Also ja. Das habe ich irgendwie schon so rausgelesen und ich habe das wirklich, wirklich sehr oft gelesen, das Paper hintereinander weg, immer wieder gelesen in der Hoffnung, dass wieder irgendein Puzzlestück verstanden wird und das hat nicht gut funktioniert. Und dann habe ich gegoogelt danach und fand eine Vorlesung von ihm, halt 90 Minuten, in der er im Prinzip das Modell erklärte. Und das war super, die habe ich mir angeguckt und im ersten Rutsch komplett verstanden. Also wirklich in toto. Und dann war alles gut, weil dann nämlich tatsächlich auch das Schöne war, dass ich hinterher sogar erklären konnte, warum es funktioniert ist. Aus total nachvollziehbaren Gründen, total mysteriös fand, aber ich fand es total unmysteriös. Aber es war sehr schön, ich habe den Job auch gekriegt. Aber da habe ich Mathematik auf YouTube gelernt.
Ja. So, ich höre mir YouTube-Videos an, wenn es um greifbare Dinge geht, also zum Beispiel SIM-Kartenwechsel am Handy.
Ah, das auch, ja.
Oder einen Geldschein zu einem Herz falten für eine Hochzeitskarte. Oder wenn die Grobkörperfalle der Waschmaschine sich nicht mehr auf dem üblichen Weg öffnet, wie man dann von hinten daran kommt.
Sowas ich möchte kurz sagen, ich möchte dich sehr verliebt angucken und möchte sagen, wie sehr ich dich respektiere für den Gebrauch des Wortes Grobkörperfalle.
Ja, schön.
Das ist sehr schön. Das hast du nicht aus dem YouTube-Video. Das glaube ich nicht.
Das weiß ich gar nicht, bestimmt schon.
Es ist super.
Ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Schönes Wort, Grobkörper.
Guck mal hier, Frage für uns. Wann wisst ihr, dass es genug ist? Ich glaube, das wissen wir beide nie.
Nee, das wissen wir nie. Wenn wir es aber jetzt auf das Lernen beziehen, da finde ich immer, also ich fühle mich dann gut vorbereitet, wenn ich der Ansicht bin, dass ich die großen Aspekte verstanden habe und dass ich die kleinen Aspekte auf meiner inneren Landkarte einordnen kann. Dass ich sie natürlich nicht alle beherrsche, aber dass ich da gesprächsfähig bin. Dass ich, wenn jemand darüber spricht, zuordnen kann, ah ja, das gehört in diesen Bereich und das hängt da und damit zusammen und da weiß ich jetzt nichts im Detail drüber, aber ich kann es grob einordnen und dann bin ich gut vorbereitet.
Ich habe da kein gutes Gefühl für. Das spielt im Normalfall ja auch wirklich überhaupt gar keine Rolle mehr so im aktiven Leben, wenn man nicht mehr in irgendeiner Qualifikationsphase ist. In der Zeit, als das noch so war, habe ich immer einfach weit über den Punkt, wo es genug gewesen wäre, hinaus mich vorbereitet oder gelernt oder so und habe dann einfach, weiß ich nicht, im Examen, da hätten, glaube ich, also mit dem, was ich gelernt habe für die Prüfung, hätten wahrscheinlich 40 Leute Examen machen können. Also mit jeder kriegt eine unterschiedliche
Frage. Das ist aber ja auch ganz normal, weil das Examen ist ja dann nur eine begrenzte Dauer und du lernst aber ja länger als 2 Stunden.
Ja, ja, genau.
Also das müssen ja andere Bereiche gefüllt sein, das ist nicht erstaunlich. Ich merke das in mir. Ich habe da ein Gefühl, das mir sagt, ja, jetzt bin ich komfortabel mit dem Thema. Sagt man so gar nicht. Ne? Jetzt fühle ich mich komfortabel mit dem Thema.
Wie gesagt, also ich habe das seit vielen, vielen Jahren gar nicht
mehr. Das heißt nicht, dass ich alles
weiß. Einfach, oder habe die Notwendigkeit, mich diese Frage zu fragen, gar nicht mehr so gesehen. Deshalb, ich mache mal und irgendwie geht's dann. Also. Und deshalb Frage 4, klappt dieses Vorgehen gut oder macht ihr des Öfteren zu viel oder zu wenig? Haben wir, glaube ich, beantwortet.
Ja, beantwortet. Frage 5 habe ich auch schon beantwortet.
Woran du gut vorbereitet sein? Ja, Moment, wenn du die Frage vorlesen, sonst denken ja alle Leute, ja, aber was war denn Frage 5? Frau N. sagt, sie sei immer gut vorbereitet. Woran macht man gut vorbereitet fest? Ja, hast du gesagt, wenn dein Bauch sagt, du, genau.
Ja, habe ich schon gesagt.
Beinhaltet gut vorbereitet alle möglichen Reaktionen des Gegenübers, planst du die Eigenschaften und Reaktionen des Gegenübers bewusst mit ein? Das ist ja jetzt ein...
Auf gar keinen Fall.
Das ist ja jetzt auch ein anderes Gebiet, glaube ich. Also da, worum geht es denn gerade? Geht es um eine Prüfungssituation, mündliche Prüfung oder geht es um ein Konfliktgespräch? Oder?
Weiß ich nicht, oder eine Verhandlungssituation oder alles, wo man mit irgendwie sich auch ein... Also zum Beispiel, wenn ich sage, also Frau Herzbruch, ich möchte mal mit dir sprechen. Wann hast du denn...
Oh, das hatten wir doch letzte Woche. Ach nee, das hatte ich mit jemandem anderen. Und dann ging es einfach nur um Termin für
den Abend. Ja, das kommt von mir noch.
Aber da habe ich mich sehr erschrocken.
Ja, ja, und dann würdest du sagen, ah ja, ich habe für dich ja quasi immer Zeit, worum geht es denn? Und dann würde ich zum Beispiel sagen, es geht um den Podcast, da wollte ich mal ein Grundsatzgespräch mit dir führen. Und dann würdest du sagen, ja, morgen um 19 Uhr und würdest dann ja wahrscheinlich dir ein bisschen Gedanken vorher, naja, beim Podcast jetzt nicht, aber...
Das war ja in der Realität, war es ja ganz anders. Ich habe dich angerufen, du standst in der U-Bahn an der Haltestelle und habe gesagt, ich möchte mit dir über Podcast sprechen und dann musstest du dich anlehnen, weil du einen Schock hattest. Das, hast du schon wieder vergessen.
Andere Situation, du hattest ja schon MitarbeiterInnen, dann würde ich zu dir sagen, jetzt ist November, ich möchte mit dir zum Jahresende über mein Gehalt sprechen.
Ah ja. Aber da muss ich sagen...
Da würdest du dich ja drauf vorbereiten, da würdest du erstmal irgendwo nachgucken, was ich denn gerade verdiene überhaupt. Das hättest du vermutlich nicht im Kopf. Mhm. Und was ich überhaupt so mache und wie lange ich da schon bin und wann ich das letzte Mal mehr Gehalt bekommen habe. Und also sowas würdest du ja dann wahrscheinlich alles dich damit gedanklich
vorhaben. Das stimmt, aber da würde ich dann aber auch, ich würde das natürlich ablehnen, das ist ja klar, und würde dabei dann auch reinrechnen in meiner Vorbereitung, wie du darauf reagierst und wie darauf ich dann wieder reagiere. Das mache ich schon, glaube ich.
Das mache ich überhaupt nicht, weil dann kann ich nicht mehr zuhören, weil ich mich dann ja sofort langweile.
Ja, das habe ich nicht. Also
dann habe ich das ja schon mal gedacht. Das geht nicht. aber ich, nee, das habe ich, den Fehler habe ich mal in der Prüfung gemacht. Da habe ich mir das genau visualisiert und dann kam es auch so. Und dann habe ich mich so furchtbar gelangweilt, dass es alles nicht gut war.
Ja, du bist komisch, aber Nächste Frage.
Ja, ich brauche immer noch ein bisschen Adrenalin. Nein, ich habe die ja noch gar nicht beantwortet.
Ach so, okay.
Ja, kannst du sie aber nächste Frage sagen. Das ist ein Podcast von uns.
Siehst du, ich muss die Sachen noch nicht mal gelesen oder bereits durchgedacht haben, um gelangweilt zu sein. Ich bin auch bei ganz neuen Sachen, die du sagen möchtest, bereits gelangweilt.
Ja, nein, also ich überlege mir die Reaktionen keinesfalls im Detail, führe keine inneren Gespräche schon mal vorab. Das ist ja was Verbreitetes, dass man nachts wach liegt und schon mal das Gespräch durchgeht und sich dann auch oft schon fürchterlich aufregt, was der andere jetzt Doofes gesagt hat. Dabei war es mit seinem eigenen Kopf. Ne? Also das mache ich extra nicht. Manchmal rutsche ich dahin und dann verbiete ich es mir sofort und mache was anderes. Ich überlege mir nur, in welche Richtungen auf meinem inneren Spielfeld könnte die Person sich bewegen und was finden wir dann davor? Und so ganz grob, wo sind die Gebiete, in denen ich mich noch gut fühle? Wo sind die Gebiete, die ich doof finde, wo ich nicht hingehen will? Sowas überlege ich mir. Und dann schaue ich einfach, was passiert.
Okay, und welche Quellen bevorzugst du? Dein Gehirn.
Da sind wir jetzt ja wieder bei Recherchen wahrscheinlich.
Bei Recherchen, ne? Eigentlich, genau.
Seriöse.
Das stimmt.
Ja. Warst du schon einmal beim Psychologen, bei einer Psychologin? Thema Gesundheit. Wenn ja, warum? Konnte sie eher helfen? Wenn nein, könntest du dir ein Thema vorstellen, mal einen oder eine zu gebrauchen?
Da würde ich sagen, dass das einen Teil unserer Privatsphäre berührt, der, glaube ich, nicht in einem Podcast besprochen werden muss. Also jetzt, ne, soll nicht zickig klingen, aber da würde ich denken, das geht ja keinem was an. Und ich würde da jetzt auch aus, ich sag mal, Fachfremdheit auch gar nicht weiter irgendwie drüber reden wollen, weil das können Menschen machen. Manche Menschen machen es, manche machen es nicht. Ich glaube, letztes Jahr haben wir das irgendwie abgebügelt mit dem Satz, das könnte sicher jeder mal gut brauchen oder jede und jeder mal gut brauchen, würde ich auch 2021 einfach so stehen lassen.
Okay, soll ich da auch nichts zu sagen?
Du kannst ja machen, was du möchtest. Du bist ja dein eigener Mensch.
Ich bin mein eigener Mensch, ja. Ich war ja tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit bei einem Erstgespräch. Also doch, es ist schon, die Pandemie ist ja so lang schon, es ist ja schon länger her. Zu dem, ja, interessanterweise du mir auch geraten hattest, weil ich ja immer, wenn ich Anrufe machen musste, mich auf den Boden legen musste und die Beine hochlegen und das war nicht gut. Und
jetzt habe muss dann man sagen, also es ist nicht generell, dass du nicht telefonieren kannst, aber du kannst in einer speziellen Lebenssituationen Telefonate nicht führen.
Ich konnte privat keine Anrufe im Gesundheitsbereich mehr
führen.
Beruflich völlig problemlos.
Was? Und dann können wir das ja auch hinterher rausschneiden. Das machen wir ja dann immer trotzdem nicht. Aber wenn du das möchtest, was tatsächlich im letzten Jahr über einen Zeitraum von bestimmt einem halben Jahr oder so oder fast einem halben Jahr dazu geführt hat, dass ich mein ganzes Wohnzimmer plakatiert hatte mit gelben Post-it-Stickies, wo dein Name drauf stand, weil ich mir merken musste, dass ich mich immer als du melden muss, wenn das Telefon schellt.
Ja.
Und das vergisst man so schnell.
Also vielleicht müssen wir das kurz von vorne erklären, das ist sonst zu
verwirrend. Wenn du das möchtest,
es war so, dass meine Mutter sehr krank war und man regelmäßig einfach bei den Ärztinnen und Ärzten Informationen über den Gesundheitszustand
einholen musste. Jeden Morgen um 9.30 Uhr.
Und, genau, und ich konnte das durchaus tun, musste danach aber immer für eine Viertelstunde auf dem Boden liegen mit den Beinen auf einem Stuhl. Und fand diese Situation nicht gut und dachte, da rufe ich doch meine Freundin Frau Herzbruch an. Und frage sie nach einer guten Lösung. Die haben wir auch sofort gefunden, nämlich, dass du einfach für mich angerufen hast. Das war dann zuerst ganz hervorragend, entwickelte sich dann aber in zwei Richtungen eher schlecht. Nämlich die eine Richtung war, dass du dann nicht mehr jeden Morgen um 9.30 Uhr so dringend irgendwo anrufen wolltest.
Und das stimmt überhaupt nicht. Ich dann immer mit Nein, das ist umlegen nicht musste. So. Das wurde nur irgendwann, das ganze Gebilde wurde sehr kompliziert, weil
ja, es wurde so
komplex. Man muss dazu sagen, dass deine komplex. Familie auch nicht wusste, dass ich das mache und das dann immer ein sehr kompliziertes Gebilde war, weil ja anschließend ich dich anrufen musste und du dann deine Schwester anrufen musstest. Und wir hatten so absurde Situationen, dass irgendwann ich ungewünscht mit deiner Mutter telefonisch verbunden
Ja, es war alles, es war sehr, also es war keine gute Situation. Und zusätzlich hatte es sich also entwickelt, dass ich dann auch nach den Anrufen mit dir mich auf den Boden legen musste. Ja. Sodass das Problem ja nur verschoben war. Und das war keine gute Situation, die sich dann erfreulicherweise so an sich auflöste erstmal. Aber ich habe das trotzdem gemerkt, weil manchmal muss man ja ganz simple Anrufe machen. Also zum Beispiel musste man während der Pandemie ja manchmal beim Hausarzt anrufen, in meinem Fall bei der Hausärztin, und sagen, ich bin erkältet, soll ich kommen oder werde ich telefonisch krankgeschrieben? Und auch das hat halt nicht mehr gut funktioniert. Ja, und dann habe ich mich zu diesem Thema beraten lassen, also habe ein Erstgespräch geführt. Wir sind aber in diesem Erstgespräch zu dem Schluss gekommen, dass manche Dinge einfach ein bisschen Zeit brauchen und dass ich wiederkommen soll, wenn es sich in einem halben Jahr nicht gebessert hat. Und das Problem hat sich dann aber mit Auflösung anderer Situationen auch verflüchtigt, sodass ich keinen weiteren Termin in Anspruch genommen habe. Ich rufe immer noch nicht gern an, aber vielleicht muss man das auch einfach akzeptieren, dass man nicht gerne Ärzte anruft und Ärztinnen auch nicht. Ich habe auch nach wie vor, wenn ich gesundheitliche Termine wahrnehme, immer das Gefühl, dass mir ein Todesurteil droht. Also auch als ich neulich Blutspenden gegangen bin, dachte ich, ob das mal gut geht oder ob ich da reinkomme. Und die sagen, nee, also Blutspenden lohnt jetzt auch nicht mehr.
Gehen Sie lieber nochmal ein Eis essen.
Genau. Sie müssen nichts mehr für andere Menschen tun. Ich habe das sogar ja auch beim Tierarzt. Also auch da rechne ich damit, dass der Tierarzt mich anschaut und sagt, ja, Gott, das Tier, irgendwer wird es nehmen müssen. Aber die Frage ist ja immer, wie ausgeprägt ist das und kann man damit umgehen oder nicht? Man muss ja nicht in allen Lebensbereichen sich total gut fühlen. Es reicht ja, wenn man sie bewältigt.
Das Lustige, also wir haben da ja in den Monaten, in denen ich du war, haben wir da natürlich nicht offen drüber gesprochen, also auch nicht, du hast da ja auch nie geblockt oder so, aber wir haben zwischendurch in stillen Stunden haben wir schon lachen können, zum Beispiel darüber, dass ja vorher das Internet sich 12 Jahre lang gefragt hat, ob wir eigentlich eine große Person sind. Und für ein halbes Jahr waren wir das. Ich habe mit deiner Schwester in einem Krankenhaus mit deinem Namen ein Hygienekonzept unterschrieben. Weil einfach alle dachten,
das also es hatte durchaus auch seine lustigen Seiten alles. Ich habe auch nicht auf dem Boden gelegen und geweint oder so, sondern ich habe auf dem Boden gelegen und über mich selbst gelacht, aber trotzdem wollte ich nicht länger auf dem Boden.
Ja, nein, das ist total richtig, aber das
fand ich doof.
So im Nachhinein betrachtet, so schlimm die Zeit war, für alle Beteiligten sicherlich, sie hatte ihre humoristischen Höhepunkte.
Durchaus.
Weil auch man dazu sagen
muss. Ich glaube, in der Rückschau würden wir sagen, wir würden es wieder so.
Ja, das würden wir ja sowieso. Es war ja alternativlos. Aber es hatte wirklich, also alleine schon, dass die Frau, die ich jeden Morgen um 9.30 Uhr anrufen musste, monatelang, Frau Dr. Wu, die hat ja keine Sprache gesprochen, die ich spreche. Und jeden Morgen, und ich habe immer gebetet, ob einfach mal jemand anders ans Telefon ging, aber jeden Morgen ging Frau Dr. Wu ans Telefon.
Ja, und auch daraus ist erwachsen, dass wir so im Bereich Gesundheitssystem, Angehörigenmanagement auch viele Verbesserungsvorschläge haben.
Ah ja, da hätten wir schon ein paar. Ja, das ist richtig.
Na gut, aber
das Thema haben wir geschafft, zum
haben
Glück.
Aber eine geistige Gesundheit allgemein. Was hilft dir, im Kopf fit zu bleiben, einen Ausgleich zu haben? Wozu einen Ausgleich?
Weiß ich jetzt auch nicht. Geistige Gesundheit allgemein. Also ich habe, glaube ich, einen Job, wo ich den ganzen Tag unfassbar viel nachdenken muss, wo ich wahnsinnig viel konsumieren und verstehen muss. Ich glaube, Gehirnjogging nebenbei brauche ich nicht. Also im Gegenteil, ich spiele sehr viel Pflanzen gegen Zombies, wenn die Zeit es zulässt. Mhm. Immer in der Hoffnung, dass mein Kopf ein bisschen abschalten kann. Das ist aber tatsächlich, dafür ist das Spiel dann niederschwellig genug. Also Sachen, die noch zu Ende gedacht werden müssen, die funktionieren auch dabei. Aber ich glaube, so Gehirnjogging brauche ich nicht. Und Ausgleich, ja, wäre wahrscheinlich total gut. Ich laufe halt auch viel mit einem Hund durch den Wald. Das ist ganz gut.
Ja, also ich glaube, im Kopf fit bleiben, mein Leben ist auch wenig repetitiv. Insofern ist das noch gegeben. Einen Ausgleich haben, weiß ich jetzt nicht genau, wozu, zur Arbeit vielleicht.
Zu geistiger Anstrengung vielleicht, weiß ich nicht.
Also ich finde meinen Geist nicht zu angestrengt. Ja, nee. Ich weiß nicht, nö. Ich schlafe dann als Ausgleich.
Ja.
Für meine geistige Gesundheit, was dafür total wichtig ist, habe ich auch während der Pandemie gelernt, ist, dass ich andere Leute treffe, auch nicht die, die ich mir ausgesucht habe, sondern dass ich ein Sozialgefüge um mich herum habe. Mhm. Fremde Menschen auf der Straße beispielsweise. Das ist für mich nicht, für meine geistige Gesundheit nicht zuträglich, wenn ich immer nur die 10 Leute treffe, die ich mag.
Das weiß ich für mich nicht. Ich möchte das, ich denke, ich bin da anders.
Das kann ja gut sein. Wir sind ja verschiedene Menschen.
Gibt es Themen, in die ihr euch gefühlt einarbeiten müsstet und nicht tut? Nein.
Also diese Fragen sind nicht gut sortiert.
Also du bist aber auch, also man muss dazu sagen, es ist immer noch der Tag, an dem Frau N. bockig ist und wir so viele Folgen aufnehmen. Von daher, eigentlich ist sie ein netterer Mensch. Aber ja, stimmt schon. Also wir sind jetzt wieder sehr gesprungen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich in irgendwas einarbeiten müsste und es nicht tue. Wenn ich mich wirklich in etwas einarbeiten muss, dann tue ich
die das. Rente.
Nein, die Rente machst du, weil ich ja die ganze Zeit Frau Dr. Wu angerufen habe. Nö, deshalb, also ich nicht. Musst du dich in irgendwas einarbeiten und tust es nicht?
Also muss nicht. Ich hätte ganz, ganz viele Interessengebiete, in die ich mich noch einarbeiten könnte, auch politischer, gesellschaftlicher Natur, habe ich aber keine Zeit.
Ja,
aber
es ist ja auch kein Muss.
Kommt ja also, nein, das ist kein Muss.
Okay.
Nein. Bist du eher Typ einfach machen oder eher gut vorbereitet ist halb gewonnen?
Ja, das kommt sehr auf die Situation an. Ich bin, glaube ich, schon eher jemand, ich setze eher um, als dass ich sehr lange drüber spreche. Bin aber in der Regel, wenn es um was geht und wenn es wichtig ist, bin ich eher übervorbereitet. Wenn ich weiß, dass
ja, also wenn es wichtig ist, bereite ich
genau mich auch vor. Und wenn ich weiß, dass ich die Sachen, dass die Sachen eh sitzen. Also weiß ich nicht, an der Uni zum Beispiel, wenn man schon 10 Semester Introduction to irgendwas gelehrt hat, dann muss man im 11. Semester das jetzt auch nicht mehr vorbereiten. Dann guckt man sich einmal eben kurz ein paar Sachen an, bevor man reingeht und dann, ne, dann läuft es auch. Aber ansonsten und auch die ersten Jahre an der Uni war ich immer eher übervorbereitet als andersrum.
Ja, also ich glaube, das kann ich für mich so ein bisschen aufteilen. Berufliche Themen würde ich eher vorbereiten, dafür werde ich ja schließlich auch bezahlt. Jetzt private Dinge, welche Spülmaschine ich kaufe, das entscheide ich in 5 Minuten.
Genau.
Also,
ja,
genau. Oder wohin ich jetzt in Urlaub fahre, kann ich auch in 5 Minuten entscheiden. Das geht alles sehr schnell. Aber wie gesagt, das ist auch dann ja meine ganz eigene Entscheidung, an der niemand anders beteiligt ist und niemand bezahlt mich dafür. Und dann mache ich das so, wie ich möchte. Was hast du schon alles aus YouTube-Videos gelernt?
Das hatten wir schon.
Geldscheine falten, die Grobkörperfalle reparieren, SIM-Karten
und tauschen. Und Latent Jewish Day Allocation.
Und das auch.
Und Geldscheine falten.
Ich habe auch, glaube ich, bevor der Kater kastriert wurde, war ich sehr besorgt und habe das mir genau auf YouTube alles angeschaut. Ich denke, das könnte ich auch.
Das Kastrieren?
Hab's aber
ich habe ja mal eine Katze, also unsere Katze hat ja mal aus Versehen Junge gekriegt. Und da habe ich tatsächlich, aber das war kein YouTube-Video, aber es gab tatsächlich einen Leitfaden Hausgeburt für Katzen im Internet. Den habe ich damals studiert und mit der Tierärztin telefonisch besprochen und dann habe ich entbunden.
Ja, ich habe mir auch sehr genau angeschaut, wie man impft auf YouTube. Ich dachte, hatte so ein bisschen die Hoffnung, in der Pandemie kommt da irgendwann die Anfrage, wer könnte denn noch impfen und dann...
Das war dein großer Traum jetzt, ne? Irgendwie ein Jahr, dass du auch irgendwas impfen darfst. Ich habe schon ganz viele Tiere geimpft, tatsächlich. Also ganz viele auch nicht. Ich habe ein Tier geimpft, weil das Tier sich nicht impfen lassen wollte.
Ich habe schon vielen Menschen Thrombosespritzen gesetzt und mir selber auch.
Ach so, ja, das kann ich tatsächlich nicht. Ich kann es noch nicht mal selbst. Also das nach dem Beinbruch musste ich mich spritzen lassen. Ich kann das nicht gut. Gut, gut, gut. Was willst du gerne noch lernen oder vielleicht sogar studieren, wenn du irgendwann mal die Zeit dafür hast? Das kann ich nicht sagen, meins ist peinlich.
Aber dann sagst du schnell raus.
Weißt du, dass ich das nicht mache? Ah, du geschickter Mensch. Nein, also, wie soll ich es formulieren? Ich glaube, bis vor 2 Jahren habe ich ernsthaft, wirklich ganz ernsthaft noch überlegt, ob ich total verrückt sein soll und Medizin studieren. Weil ich das Gefühl habe, ich hätte eigentlich Medizin studieren sollen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich, also ich bin, glaube ich, sehr gut in meinem Job und ich bin da auch sehr glücklich und war auch bislang sehr erfolgreich. Also es ist alles total gut, aber irgendwo ist ein kleiner Mensch in mir, der denkt, ich hätte Medizin studieren sollen. Aber das dauert ja, bis man da irgendwas mitmachen kann. Das dauert so unfassbar lange, dass man das irgendwie in meinem Alter nicht mehr machen kann. Ja, das ist jetzt aber wirklich peinlich und deshalb sage ich es trotzdem, ich schneide es hinterher raus, wenn ich es nicht vergesse. Könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass ich eventuell im hohen Alter, also wenn ich nicht mehr keinen Lohnerwerb mehr gewährleisten muss, dass ich vielleicht nochmal wie alle anderen Senioren, die sich da nicht ausleben konnten, vielleicht nochmal Kunstgeschichte studieren würde. Ja, und kam ich mir aber, als mir das neulich so klar wurde, dass wenn ich jetzt nächste Woche in Rente gehen würde, dass ich dann Kunstgeschichte studieren würde, habe ich mir gedacht, wie Klischee kann man sein? Aber ja gut, ist halt so.
Ich sehe das so vor mir. Ich sehe das so vor mir. Dann hinter dir die Studenten, das war die Alte mit dem Patsch, wo die duft wieder in der ersten Reihe und die wird wieder so viel reden.
Genau. Und ich habe ja selbst auch ein Fach studiert, wo so viele alte Leute drin saßen. Das ist ganz schlimm. Also die Hobby, die weiß ich nicht, pensionierten Deutschlehrer, die jetzt auch mal so richtig eine Philosophie machen wollten, das fand ich immer sehr anstrengend. Aber naja, gut. Ich werde auch so jemand und dann zahle ich es allen heim.
Ja, dann ist es so. Also ich glaube, momentan sieht es nicht für mich, dass ich nochmal so wirklich formal irgendwas institutionell gebunden angehe. Ich möchte ganz viele Dinge noch lernen, aber eigentlich alle in meinem Tempo und auch in meiner Reihenfolge. Das entdecke ich jetzt, also das habe ich schon beim Türkischlernen herausgefunden und entdecke es jetzt erneut beim Italienischlernen, dass für mich das System anders funktioniert. Vielleicht, weil ich diese Landkarte im Kopf habe, die einfach anders befüllt werden muss, weniger linear. Ja. Und das lässt sich jetzt, also für Italienisch haben wir eine Privatlehrerin, da lässt sich das natürlich gut abbilden, weil die auch entsprechend zugänglich ist, ne, und nicht irgendwie ein Buch durcharbeitet oder so. Und ich kann mir nicht mehr gut vorstellen, nach dem Plan, den jemand anders gemacht hat, was zu lernen.
Wenn ich mir vorstelle, dass ich im Hörsaal sitze und Kunstgeschichte studiere, habe ich auch gar nicht das Bedürfnis, was zu lernen. Ich möchte einfach nur die Möglichkeit haben, 5 Tage der Woche mich
zu setzen.
Ich glaube, ich muss noch nicht mal reden. Also das hatte ich. Ich weiß nicht, jetzt ist mein Studium ja auch ein paar Jahre her.
Ich glaube doch.
Aber ich habe auch tatsächlich als Studentin nicht viel geredet. Also ich habe mich gerne am Ende der Sitzung einmal gemeldet und habe alles aufgeräumt. Also das, ne, aber ich habe jetzt nie irgendwie sehr aktiv mitdiskutiert. Aber nö, ich stelle mir das einfach gut vor, dass man dann einfach da so sitzt und dann kriegt man Sachen erzählt, die man interessant findet. Das fände ich schön. Und dann könnte ich nach Hause gehen und wenn ich dann was Interessantes gehört habe, dann könnte ich zu Hause ein YouTube-Video dazu gucken, zum Beispiel, wenn es dann YouTube noch gibt, das weiß man ja nicht.
Das weiß man nicht. Okay, wie hast du vor dem Internet Dinge herausgefunden und recherchiert?
Mikrofisch.
Ja, ich auch. Und in der Grundschulzeit hatte ich eine Freundin, deren Eltern den großen Brockhaus besaßen.
Ja, genau sowas.
Und da ist man dann oft hingegangen, hat angerufen vom Festnetztelefon mit Schnur, hat gesagt, ich muss eine Hausaufgabe machen, darf ich vorbeikommen und in den großen Brockhaus schauen? Und dann durfte man vorbeikommen und dann gab es immer ein bisschen Obst und Wasser und die Ermahnung, das Obst nicht mit dem Wasser gleichzeitig.
Kriegt man Bauchweh, sagte man früher. Ja. Ja. Heute denkt man sich, wenn das Kind mal einen Apfel essen würde, das wäre auch super.
Genau. Und ich habe ja gegenüber der Stadtbibliothek gewohnt. Ja. Das war natürlich auch hilfreich. Dort gab es den großen Brockhaus aber nicht.
Verrückt, ne? Ja. Ja, ja.
Total.
War hier auch so. Also es gab Nachschlagewerke. Ich selber, und jetzt sage ich was auch, ich sage irgendwie, dieses Jahr sage ich in dem Podcast immer sehr viele wirklich sehr blöde Sachen, aber es ist ja auch egal. Aber ich sehe es halt so.
Oder es fällt dir erst dieses Jahr auf. Oh, aber ich sage
immer ich wollte gerade sagen, meine Sachen. Dafür brillierst du in Charme. Du machst es wieder wett mit deinem Charme. Nein, ich halte das für ein großes Glück, dass es noch keine ubiquitären digitalen Recherchemöglichkeiten gab, als ich studiert habe, weil ich sehr viel Zeit in Bibliotheken verbringen musste, und sehr viel Dinge einfach in die Hand genommen habe. Ich habe sehr viel vor Regalen gestanden und die Sachen waren natürlich in den Fachbibliotheken dann thematisch geordnet und habe irgendwie mir vorher Bücher rausgesucht, die ich leihen wollte oder die ich kopieren wollte oder so und habe dann gesehen, dass da irgendwas nebensteht, was eventuell auch gut sein kann. Das war dann im Zweifelsfall besser als das, was ich selber gesucht hatte. Für meine Doktorarbeit bin ich, das darf man auch wirklich nicht sagen, kein einziges Mal in einer Bibliothek gewesen. Nicht einmal. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 300 Quellen oder 400 Quellen oder irgendwie sowas und habe die alle digital zur Verfügung gehabt. Und das ist natürlich, das war sehr praktisch, zumal das natürlich irgendwie auch deutlich internationaler war als das, was ich studiert habe. Und vor allem auch, also wenn man in irgendwas promoviert, was Computer X ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja schon relativ groß, dass der Digitalisierungsgrad recht hoch ist. Und ich war auch gut vernetzt und hatte halt einfach auch viel selbst zu Hause stehen, was für mich relevant war. Aber auch in den paar Jahren, also da lagen, weiß ich nicht, unterm Strich, keine Ahnung, aus der Zeit, wo man wirklich echt noch gar nichts digital gemacht hat, dann lagen vielleicht 10 Jahre zwischen. Und das Arbeiten hat sich einfach um 180 Grad gedreht. Und ich bin froh, dass ich beide Varianten kenne.
Gut, was wolltest du zuletzt neu lernen und bist daran gescheitert?
Ich würde das jetzt noch nicht beantworten wollen, weil ich nicht sagen möchte, wann ich gescheitert bin, aber ich kann mich auch gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal irgendwas neu lernen wollte. Also so richtig neu, weiß ich nicht. Kann ich gar nicht mehr.
Und dieses finale Scheitern kenne ich jetzt auch nur, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt dreifachen Salto aus dem Stand lernen, da würde ich natürlich scheitern. Ist völlig klar.
Ich sehe es auch nicht.
Möglicherweise hat es sich einfach in unserem Alter so entwickelt, dass man manche Dinge für sich selber von vornherein ausschließt. Ob das schlau ist oder nicht, weiß ich nicht. Im Fall des dreifachen Saltos aus dem Stand ist das sicher auch gar nicht dumm, dass ich das für mich von vornherein ausschließe.
Ja, ja.
Aber alles, was ich für realistisch hielt und lernen wollte, konnte ich auch lernen. Also ja. Konnte zum Beispiel Kraulschwimmen erlernen vor einigen Jahren, was ich vorher nicht konnte. Ich kann auch jetzt nicht körperliche Dinge erlernen. Ich weiß nicht. Also ich bin nicht an irgendwas in letzter Zeit final gescheitert und es hat mich überrascht, sagen wir so. Und möchte jetzt nicht sagen, dass ich alle Tätigkeiten auch komplett gemeistert habe. Das ist ja auch oft einfach ein längerer Prozess. Und dann manchmal gibt es auch nur einen gewissen Grad, den man da erreichen kann.
Ja, aber das ist ja auch dadurch, dass die allermeisten Sachen ja für nichts wichtig sind. Also wenn du jetzt so kraus schwimmen kannst, wie du das gerne können möchtest, dann ist ja alles gut. Also Franzi von Almseck wird das besser können als du. Aber das ist ja für dich komplett irrelevant. Also, ne? Und wenn du da zufrieden bist.
Und das ist vielleicht was, was man sich ja mal vergegenwärtigen muss, dass es ja keine einzige Tätigkeit gibt, die ich am besten auf der Welt kann.
Ja.
Das ist auch überhaupt nicht notwendig.
Ja, genau.
Mich zeichnet das ja aus, die Sammlung an Tätigkeiten, die ich in gewissen Graden beherrsche, das ist ja das, was mich ausmacht. Und nicht, dass ich jetzt irgendeine Tätigkeit am allerbesten auf der ganzen Welt kann.
Das ist sonst wärst du international bekannt. So, wir werden schon wieder ein bisschen länglich.
Ja, wir machen
was weiter. Brauchst du, um gut zu lernen? Wir müssen mal von diesem Lernthema. Also ganz ehrlich, ich habe 2002 Examen gemacht. Ich weiß nicht mehr, was ich gut brauche, um gut zu lernen. Früher musste ich Sachen... Ich musste Sachen aufschreiben. Also ich lerne über Abschreiben.
Du tust immer so. Manchmal ist hier, was hast du zuletzt erfolgreich neu gelernt und angewandt? Was brauchst du, um gut zu lernen? Davor war auch noch eine Frage, du überspringst die ganzen Fragen. Woran bist du gescheitert und was hat sich trotzdem Tolles entwickelt?
Ach so, ja, guck mal. Ich beschleunige mal auf natürliche Art und Weise. Auch da möchte ich sagen, ich weiß es nicht, weil ich empfinde nicht so, dass ich in den letzten Jahren irgendwas hätte machen müssen oder irgendwas lernen oder mir aneignen müssen, woran ich gescheitert bin, weil ich einfach diese Verpflichtung, ich meine, wir können das, glaube ich, abkürzen, all diese Sachen. Seit unfassbar vielen Jahren gibt es ja diese Verpflichtung nicht mehr. ne, dass ich irgendwas lernen müsste. Ja. Und die Sachen, die, also ich lerne täglich, also auch gerade beruflich, ich muss täglich irgendwie neue Sachen mir oder neue Wissensteile aneignen. Das ist aber kein klassisches Lernen. Ich meine, das ist einfach der Job.
Und gleichzeitig ist ja auch nie etwas fertig gelernt.
Ja, ja, genau. Aber es fühlt sich halt
auch. Wir haben das ja nicht mehr, dass man sagt, so bis morgen hier 2 Seiten Vokabeln. Genau. Und dann kann man feststellen, kann ich die alle oder kann ich die alle nicht? Und dann weiß man, bin ich da gescheitert oder nicht und war der Test trotzdem gut oder war trotzdem nicht gut. Aber das kommt ja nicht vor, sondern das sind alles offene Gebiete und denen kann man sich widmen und dann lernt man was, aber es gibt da kein fertig.
Genau.
Es gibt. Das ist eine der großen Dramatiken des Erwachsenenlebens. Es gibt fertig nicht mehr, in keiner Hinsicht.
Ja.
Es ist nie was fertig. Jetzt
bin ich ein bisschen traurig. Aber
es ist so. Aber danach hat jetzt niemand gefragt. So, hast du manchmal Angst vor neuen Themen oder Herausforderungen?
Nein.
Nee, ich auch nicht. Nur schlecht erklärt oder gibt es tatsächlich etwas, das man nicht lernen kann?
Ich bin mir sehr sicher, dass es Denkstrukturen gibt, die es ermöglichen, manche Sachen sich einfach aneignen zu können und andere eben nicht. Ich bin sehr gut in formaler Logik und kann überhaupt nicht verstehen, wie jemand nicht gut sein kann in formaler Logik, weil es ist ja alles Logik. Und das ist tatsächlich, also es erklärt sich mir überhaupt nicht, aber es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die das sehr schwierig finden und nicht, weil die dumm sind, sondern weil die, glaube ich, anders Strukturen erfassen. Und ich glaube, für mich ist alles schwierig, was außerhalb einer rigiden Struktur ist. Und das ist nicht nur im Lernen, sondern also ich kann ja noch nicht mal Wäsche aufhängen, ohne mich unwohl zu fühlen, wenn man 2 unterschiedlich farbige Wäscheklammern benutzt. Das ist halt, weiß ich nicht. Also mein Kopf funktioniert auf eine sehr vorgefertigte Art und Weise, und zwar seit immer. Und ich glaube, die große Herausforderung im Leben ist, das zu finden, was man einerseits interessant findet, also als Themenstellung interessant findet, und andererseits genau innerhalb dieser Strukturen funktioniert. Und wenn man das schafft, zu seinem Beruf zu machen, dann ist es, glaube ich, alles okay. Und mir ist es gut gelungen.
Ja, ich glaube auch, dass es einerseits unterschiedliche Denkstrukturen gibt und dann gibt es natürlich auch Dinge, die aufeinander aufbauen.
Ja.
Also ich kann natürlich keine komplexen Berechnungen durchführen, wenn ich die Grundrechenarten nicht gelernt habe. Und wenn man da zu hoch einsteigen möchte, wird das nicht funktionieren.
Ja. Das passiert uns, glaube ich, aber ja häufig nicht. Weil einfach
ich glaube, die Sachen, vieles wird aber auch schlecht erklärt.
Ich
so hervorragend erklären kann, fällt mir das immer wieder auf.
Ich wollte jetzt auch, um kurz nicht arrogant zu klingen, muss ich richtig stellen, wie ich das gemeint habe. Also nicht, dass uns das nicht passiert, weil wir überall so viel Basiswissen haben, sondern das passiert uns deshalb nicht, weil wir, glaube ich, also ich kann jetzt, oder ich spreche für mich, ich würde die Sachen, von denen ich weiß, okay, wenn ich jetzt irgendwie Fach X studiert hätte, dann könnte ich das besser einordnen, habe ich aber nicht, dann interessiert mich häufig die Fragestellung nicht. Und für die Sachen, die ich beruflich brauche, habe ich ja das Rüstzeug und das Basiswissen und da kann ich immer drauf aufbauen. Und Fragestellungen abseits dessen, also die ich dann privat lösen möchte, die source ich im Zweifelsfall aus. Also wenn ich eine Steuerfrage habe, rufe ich einen Steuerberater an. So.
Sagen wir das mal dann ganz uneingebildet. Wir haben unsere Grenzen kennengelernt und versuchen nicht, uns daraus zu befreien.
Nein, und das ist ja, ich lasse es einfach stehen. Es war ganz gut. Genau. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, was wir jetzt alles schon gesagt haben und was nicht. Was wäre denn die nächste Frage?
Also ich kann die dich jetzt fragen, du wirst darauf keine Antwort haben. Da ich aber auch keine habe, ist das egal. Gibt es zu diesem Thema eine erzählbare Geschichte vom Oberchef oder vom neuen Oberchef?
Also das kann ich nicht wissen. Muss man...
Sag ich jetzt, kannst du nicht beantworten. Bist jetzt gescheitert, ne?
Bin ich jetzt gescheitert. Aber hatte ich jetzt auch keinen wirklichen inneren Antrieb.
Aber lustigerweise ich auch. Gibt keine erzählbare.
Ja, das ist leider so. Da muss die Welt dann mit leben, ne? Bonusfrage, mit was für Wetten haben Sie all den Champagner vom Oberchef gewonnen? Da muss ich jetzt sagen, das weiß noch nicht mal ich, aber wenn wir hier gleich auf Stopp gedrückt haben, dann werde ich es wissen und Sie nicht. Und das ist super. Und damit haben wir jetzt, glaube ich, alles zu lernen gesagt.
Dann tschüss.